Alltag und Verbrechen. Ein Podcast über Neukölln im Nationalsozialismus.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von unserem Podcast. Wir, das sind Alexander Valerius
und Konstantin Horst.
Ja, und heute beginnen wir inhaltlich, uns mit dem Nationalsozialismus in Neukölln auseinanderzusetzen. Und wir haben uns als erstes die Frage gestellt, wie sind die Nazis hier eigentlich zur Macht gelangt? Also was für ein Bezirk war Neukölln vor 1933? Auf welche Strukturen konnten die Nazis vielleicht aufbauen, aber welche Widerstände haben sich ihnen auch in den Weg gestellt?
Wir werden also von einem Überfall auf ein SA-Lokal heute hören. Wir werden eine ganz interessante und anschauliche Quelle über die Gewalttätigkeit der Nazis später auch noch einblenden.
Wir werden etwas lernen über sozialistische Reformpolitiker der 20er Jahre und was aus ihren Projekten und Visionen für Neukölln wurde und vielleicht auch wieso trotz ihrer engagierten Reformpolitik die Nazis hier zur Macht gelangt.
Vielleicht steigen wir dann auch gleich mal ein bei dem Thema. Alex, du hast dich ein bisschen damit beschäftigt, was eigentlich Neukölln damals für ein Bezirk war, was die Nazis ja Anfang der 30er Jahre vorgefunden haben. Und ja, was war Neukölln damals für ein Ort?
Neukölln war ein sehr proletarischer Bezirk. Also der große Teil der Bevölkerung besteht aus Industriearbeiterschaft. Und das heißt, wir müssen uns klar machen, Neukölln war auch ein sehr armer Bezirk. Also zur Normalität sehr vieler Menschen gehört es, schlecht ernährt zu sein, schlecht gekleidet zu sein und vor allem auch unter ganz elenden Verhältnissen zu wohnen.
Kannst du das mal ein bisschen schildern? Wie haben die Menschen damals gewohnt?
Wir können uns zum Beispiel mal anschauen, die sogenannte Richardsburg, ein großes Mietshaus in der Richardstraße 35, sind heute dort sind die Comeniusgarten, falls das wer kennt. So, am Zeitpunkt, als es erbaut wurde, eines der größten Mietshäuser der Welt. Man muss sich jetzt so ein Bild vorstellen, diese riesige Mietskaserne hat insgesamt 5 Hinterhöfe. Um diese vielen engen, kleinen, dunklen, stinkenden Höfe verteilen sich 144 Wohnungen. Die meisten Wohnungen, die haben eine Stube und eine Küche, kein Bad, kein Klo. In diesen 144 Wohnungen wohnen so um die 500 Menschen. Also sprich, in so einer Einzimmerwohnung, in aller Regel wohnt eine mehrköpfige Familie, die dann vielleicht auch noch Untermieter aufnimmt, wenn das Geld für die Miete nicht reicht.
Kann man sich kaum vorstellen. Es kann ja auch keine Privatsphäre gegeben haben dann innerhalb der Familie.
Ja, genau. Und das ist aber auch ein Punkt, der uns an den Alltag näher bringt, dieser Leute. Also man hat kaum Privatsphäre, es ist sehr beengt da drin. Das heißt, die Leute sind auch nicht so wahnsinnig viel zu Hause. Wir nehmen diesen Podcast ja auf in Zeiten von Corona. Das heißt, jetzt heißt es auch, die Leute sollen möglichst zu Hause bleiben. Und man merkt so ein bisschen, naja, zu Hause bleiben funktioniert dann, wenn man eine ordentliche Wohnung hat. Haben die meisten Leute damals nicht. Das heißt, die sind unterwegs, in den Treppenhäusern, auf den Höfen, auf den Straßen. Man trifft sich, man kennt sich, man hat ähnliche Probleme, man tratscht übereinander, man hilft sich im Alltag. Es gibt auch ganz spontane Formen von Selbsthilfe bei Zwangsräumungen beispielsweise, die damals sehr häufig sind. Kann es oft passieren, dass die Nachbarn sich irgendwie zusammenrotten und da einschreiten und dann auch verhindern, dass jemand aus dem Haus fliegt.
Also wenn der Gerichtsvollzieher die Sachen schon auf die Straße gestellt hat, dann werden die einfach wieder reingetragen.
Genau sowas ist passiert. Und dahinter steht eben eine ganz besondere, auch sehr eigene Form von einer proletarischen Öffentlichkeit. In der Forschung wird das Quartiersmilieu genannt. Und das hat auch wieder eine sehr politische Dimension. Also ein wichtiger Ort dieser Quartiersmilieus sind zum Beispiel auch die Kneipen. Nehmen wir mal jetzt wieder die Richardsburg, Richardstraße 35. Vorne im Vorderhaus ist so eine Kneipe und das ist ein ganz wichtiger Treffpunkt für sozialistische Gruppen, weil letztlich auch die Organisation der Arbeiterbewegung bauen auf diese engen sozialen Strukturen des Quartiersmilieus auf. Und so kommt es, dass Neukölln sehr früh schon im Kaiserreich eine Hochburg auch der Sozialdemokratie ist.
Also deswegen konnte hier die Sozialdemokratie gute Wahlergebnisse einfahren und hier dann ja auch Politik machen. Ne?
Genau, die Sozialdemokratie und dann zunehmend auch die Kommunisten. Wir haben am Ende des Ersten Weltkriegs gründet sich ein Arbeiter- und Soldatenrat in Neukölln. Solche Räte gibt es an vielen Orten. In Neukölln verfolgt dieser Arbeiter- und Soldatenrat aber eine sehr radikale kommunistische Linie. Und da gibt es nur wenige Beispiele in Deutschland, die vergleichbar sind als Radikalität. Das wird deutschlandweit sehr aufmerksam wahrgenommen, was dann in Neukölln passiert. Also es gibt irgendwo in Südwestdeutschland Zeitungen, die bringen dann große Schlagzeilen über das rote Neukölln, die Spartakistenrepublik. Also auch dieser Leuchtturmcharakter, den Neukölln ein Stück weit hat, mit seiner sehr progressiven Bevölkerung, Politik. Und das setzt sich dann sofort in den 20er Jahren.
Ja, vielleicht auch ein Punkt, womit sich Neukölln nicht gerade beliebt gemacht hat, dann bei den Nazis. Ne? Die werden ja dann wahrscheinlich Neukölln auch besonders ausgemacht haben, wenn das als so eine kommunistische Hochburg wahrgenommen wurde.
Ja, richtig. Und selbst bevor es die NSDAP, die Nazis in dem Wortsinne gibt, also diesem Arbeiter- und Soldatenrat, wird dann das Genick gebrochen, weil hier 1918, 1919 zweimal rechte Militärs in den Bezirk einmarschieren. Es gibt Kämpfe, Schießereien, es gibt Misshandlungen, Morde an linken Aktivisten. Und was vielleicht ganz erschreckend ist, bei einem dieser Einmärsche haben diese rechten Militärs einen Panzer dabei. Und auf diesem Panzer prangt das Totenkopf-Symbol, das also ein Jahrzehnt später uns wieder begegnen wird als das Symbol der SS.
Also das waren schon Rechtsradikale, die dort in diesen Wehrverbänden, die hier einmarschiert sind, aktiv waren.
Ja, das kann man so sagen. Also man macht in Neukölln auch früh diese Erfahrung mit rechtsradikaler Gewalt. Gleichzeitig für die 20er Jahre kann man sagen, absolut tonangebend ist das Arbeitermilieu, sind die beiden Arbeiterparteien SPD und KPD, die sind beide kommunal sehr stark und können sich, obwohl die so einige Differenzen haben, auch auf eine kritische Zusammenarbeit hier im Bezirk einigen. Es gibt eine Reformpolitik, die von beiden Parteien getragen wird, die auch wieder sehr große Beachtung findet deutschlandweit.
Und wie sieht so eine linke Kommunalpolitik aus? Also was haben die da konkret beschlossen?
Na, ein Beispiel wäre etwa der Wohnungsbau. Also einige werden vielleicht kennen, die Hufeisensiedlung in Britz entsteht damals als ein ganz dezidierter Gegenentwurf zu diesen dunklen Mietskasernen wie die Richardsburg. Entstehen jetzt hier Wohnungen, die sind hell, die sind hygienisch, die haben große Grünflächen ringsherum. Ein Experiment, das ein Stück weit gescheitert ist, weil die Mieten sind für einfache Arbeiter doch noch zu hoch. Also die Wohnverhältnisse in Nordneukölln verbessern sich trotz dieser Reformpolitik nicht.
Aber nichtsdestotrotz ein Vorreiter des sozialen Wohnungsbaus, der auch Vorbild für andere war.
Das kann man so nennen. Und ein zweiter Bereich, über den ich gerne noch sprechen würde, ist die Bildungspolitik jener Jahre. Es gibt hier einen Bildungsstadtrat, Kurt Löwenstein. Das ist ein sehr bekannter sozialistischer Pädagoge und unter dem, auch getragen von einer in Teilen sehr linken Lehrerschaft, findet eine große Reformpolitik ab. Also an vielen Schulen wird der Religionsunterricht abgeschafft. Mädchen und Jungen aller Konfessionen werden gemeinsam unterrichtet. Immer mehr junge Frauen machen Abitur, auch immer mehr Arbeiterkinder machen Abitur. Es gibt an einzelnen Schulen auch Experimente mit richtig antiautoritären Unterrichtspraxis. Also auch das sehr radikal und auch das wird deutschlandweit sehr stark wahrgenommen. Allerdings, das alles kommt dann an ein Ende 1929 mit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, die dazu führt, dass der Bezirk sehr viel weniger Geldmittel plötzlich hat, sehr viel kommunale Dienstleistungen zurückgefahren werden müssen. Und auch für die Arbeiterschaft hat das ganz gravierende Auswirkungen dieser wirtschaftlichen.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Na, die Löhne sind rapide gesunken und wir haben sehr schnell eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Und man muss sich klar machen, Arbeitsunterstützung gibt es damals fast nicht. Das heißt, es gibt einen immer größeren Teil der Bevölkerung hier in Neukölln, der muss wirklich gucken, wo kriege ich was zu essen her, wie kriege ich das Geld für die Miete eigentlich zusammen diesen Monat. dazukommen, dass sich auch die Gräben zwischen SPD und KPD, den beiden Arbeiterparteien, immer weiter vertieft haben in dieser Krise auch in Neukölln. Vielleicht als ein kleiner Überblick, und es mag ja nicht überraschend sein, in einem Bezirk mit so einer linken, progressiven Tradition wieder überhaupt die Nazis oder so völkische, sehr rechte Bewegung eigentlich Fuß fassen könnten. Mhm. Wann ging das los, Konstantin?
Ja, also es ist ihnen auch relativ schwer gefallen, muss man sagen. Es ging schon sehr früh los, schon 1919, also als da fast noch bürgerkriegsähnliche Zustände hier im Bezirk geherrscht haben. Du hast ja gerade drüber geredet. Da Wissen von einem kleinen völkischen Lesekreis, von einem Lehrer, der ein paar Leute um sich schart, um eine völkische Zeitschrift zu lesen. Aber ein ganz klandestiner Zirkel, über den wir sonst nicht viel wissen und der auch keine öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Es dauert dann auch noch eine Weile, also 1925 wird erst die erste Ortsgruppe der NSDAP hier im Bezirk gewählt.
Sind das dann mehr Leute?
Es ist eine Handvoll Leute. In dieser NSDAP gehen auch die paar völkischen Splittergruppen, die es vorher hier gegeben hat, die gehen darin auf. Und dann haben wir einen kleinen Kreis, eine Handvoll Leute, die sich in einem Hinterzimmer, in einem Lokal in der Fuldastraße treffen. Aber von einer Bewegung oder gar von einer Massenbewegung kann man überhaupt nicht sprechen. Und für die Zeitgenossen wäre es absurd gewesen, der Gedanke, dass diese Leute mal irgendwann die Macht übernehmen werden in Deutschland. Ne?
Aber die Nazis haben ja Neukölln doch auf dem Schirm. Es wird ja auch wegen seiner linken Tradition sehr stark wahrgenommen. Und es gibt dann hier ja auch Parteiprominenz, die sich im Bezirk einfindet.
Genau, du sprichst über Josef Goebbels. Der wird 1926 Gauleiter von Groß-Berlin, also Führer der NSDAP von Berlin. Und der erklärt zu seinem Programm, dass er den Kampf um das rote Berlin führen will. Und neben Wedding und Friedrichshain ist Neukölln einer der roten Arbeiterbezirke, in denen dieser Kampf geführt werden soll. Es gibt dann auch direkt 1926 einen Aufmarsch von 300 SA-Männern hier in Neukölln. Allerdings scheinen die eine ganz schöne Abreibung bekommen zu haben. Also wirklich festsetzen konnten die sich hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die NSDAP und die Schlägertruppe, die zur NSDAP gehörte, die SA, bleiben hier eine kleine versprengte Gruppe.
Also die Hoheit auf der Straße haben ganz klar die linken Arbeiterparteien, sind offenbar auch bereit, die Gewalt tätig zu verteidigen gegen die Eindringlinge. Wie gehen jetzt die paar Nazis damit um?
Also in dieser ersten Zeit bis 1929 beschränkt sich die Tätigkeit der Neuköllner Nazis auf Vorträge organisieren. Josef Goebbels kommt auch hier mehrmals nach Neukölln, um hier Vorträge zu halten. In der Hasenheide, in der Neuen Welt zum Beispiel, gab es viele Vergnügungslokale, in denen der geredet hat. Und das waren eigentlich traditionell Treffpunkte der Arbeiterbewegung, ebenso die Richardsburg, über die du schon gesprochen hast. Und die Nazis versuchen hier einzudringen und versuchen auch zu provozieren, gerade dass sie an diese dezidierten linken Orte gehen und versuchen, die zu vereinnahmen.
Kannst du vielleicht ein Beispiel von der Richardsburg erzählen? Wie sieht das da aus?
Ja, also 1931 richten die Nazis dort ein SA-Lokal, einen Treffpunkt ein. Du hast vorhin, ist jetzt ein bisschen irritierend, du hast vorhin gehört, gesagt, es war vorher eine kommunistische Kneipe. Der Wirt war in dieser Zeit in finanziellen Nöten, der ist durch die Weltwirtschaftskrise in Schwierigkeiten geraten, konnte sein Bier nicht mehr verkaufen. Und die SA hat gesagt, wir sichern dir einen Mindestabsatz von 30 Fässern Bier im Monat und dafür stellst du uns deine Räumlichkeiten zur Verfügung.
Das ist natürlich ein großer Coup, aber es muss ja eine riesige Provokation gewesen sein. Ne? Zum einen, dass man den Kommunisten die Räume richtig wegnimmt, aber auch wenn ich an die fast 500 Menschen denke, die da wohnen in dieser Richardsburg, das hat ja nur den einen Ausgang zur Straße an dieser Kneipe vorbei. Viele von diesen Bewohnern dort sind ja Sozialdemokraten, sind Kommunisten, die müssen dann immer an diesem Lokal vorbei, wo vielleicht die SA-Leute davor auf der Straße rumhängen. Das hat wahrscheinlich geknallt, früher oder später.
Ja, also für diese proletarische Öffentlichkeit, von der du vorhin gesprochen hast, für die war das eine riesige Provokation. Die haben also sowohl die Bewohnerschaft dieses Hauses war empört und hat auch Kundgebungen stattfinden lassen, aber auch die lokalen Kommunisten, der Unterbezirk, der KPD, auch die haben einiges auf die Beine gestellt. Ein Mietstreik wurde organisiert. Die Bewohner sollten nicht mehr länger ihre Miete zahlen, bis dieses Lokal da rauskommt. Das ist allerdings leider nicht so wirklich geglückt. Deswegen hat die KPD dann auch beschlossen, noch radikalere Maßnahmen zu ergreifen. Man sieht also, die Nazis haben versucht, hier einzudringen in dieses proletarische Milieu, in diese Hochburg der Arbeiterbewegung, aber sie sind auf ganz massiven Widerstand gestoßen.
Ja. Und radikalen Widerstand, meinst du? Wie muss ich mir das vorstellen? Nacht und Nebel in Neukölln und was passiert dann?
Fast so. Es war zwar nicht nachts, aber es ist wirklich eine abenteuerliche Geschichte. Der Unterbezirk der KPD beschließt, dass es einen Überfall geben soll auf das Lokal in der Richardsburg. Zur Ablenkung wird noch eine Demonstration organisiert, die zum gleichen Zeitpunkt durch die Richardstraße führen sollte. Und man hatte sich überlegt, damit die Polizei nicht so schnell kommt, wurde vor der Polizeistation in der heutigen Sonnenallee, damals Kaiser-Friedrich-Straße, eine große, schwere Metallkette aufgehängt, damit die Polizeiautos nicht so schnell aus der Ausfahrt herauskommen und vor Ort sind.
Wow, also die lokalen Kommunisten sind ja scheinbar sehr gut organisiert, auch ausgesprochen gewaltbereit. Was ist denn dann passiert vom Lokal?
Also am 15. Oktober 1931 gegen 18 Uhr kommt es dann zu diesem Überfall. Die Demonstration findet statt. In der Demonstration wird die Internationale gesungen. Und dann kommen circa 10 Mann und feuern Schüsse in die Richardsburg ab, in der gerade der lokale SA-Sturm sich versammelt hatte. 2 Menschen werden schwer verletzt dabei, unter anderem der Wirt Heinrich Böwe. Der wird in den Kopf getroffen und verstirbt 2 Tage später.
Ein Erfolg für die Kommunisten?
Naja, also die Nazis können das propagandistisch sehr gut für sich ausschlachten. Die erklären den natürlich zum Märtyrer. Es gibt eine große Beerdigung, bei dem viele Nationalsozialisten aufmarschieren. Und sie können sich natürlich als Opfer kommunistischer Gewalt darstellen. Dabei kommt ihnen ein bisschen zu Hilfe, dass die Presse damals oft sehr antikommunistisch eingestellt war und die Schuldigen meist schon gefunden hatte. Und die KPD ist auch nach kurzer Zeit von solchen Aktionen wieder zurückgetreten. Die haben gemerkt, so ein hohes Gewaltpotenzial schadet ihnen in der Öffentlichkeit mehr, als dass es ihnen nutzt.
Mhm. Naja, und letztlich hat es ja auch nicht zum Erfolg geführt, oder? Dieses Lokal bestand ja fort als SA-Treffpunkt.
Ja, es wird 1932 nochmal für ein paar Wochen geschlossen, weil man sagt, von diesem Lokal geht doch auch Gewalttätigkeit aus. Allerdings nach ein paar Wochen kann es wieder öffnen, sodass man sagen muss, die Nazis konnten sich eigentlich doch festsetzen in diesem proletarischen Quartiersmilieu. Und trotz auch dieser radikalen Maßnahmen waren die Linke nicht wirklich in der Lage, die zu vertreiben.
Konzi, ich frage mich so ein bisschen, das ist jetzt so eine Geschichte, die Nazis kommen von außen in dieses Milieu hinein, dringen da ein, was mit einer hohen Gewalttätigkeit einhergeht, von beiden Seiten übrigens. Das orientiert sich stark an den Thesen von einem Autor, Bernd Kessinger. Der hat ein sehr lesenswertes Buch über die NSDAP in Neukölln bis 1933 geschrieben. Und der stellt das eben auch so dar, naja, Neukölln ist eben dieser mehrheitlich proletarische Bezirk und die Nazis in Neukölln, das sei eine kleinbürgerliche Bewegung gewesen. Wir haben zum Beispiel gehört von diesem ersten völkischen Lesezirkel, dass das schon ein Lehrer ist, der den organisiert, also Leute, die jetzt doch ein bisschen besser dastehen sozial. Und er verbindet das dann auch eben mit einer Analyse, die nochmal Neukölln sehr detailliert in diese einzelnen Kieze zerlegt und dann nachweist, ja, es ist sehr proletarisch, aber wir haben durchaus so kleine Inselchen um den Richardsplatz rum etwa auch, die eben kleinbürgerlich geprägt sind und dass von hier ausgehend die Nazis sich festsetzen können. Und dafür würde auch diese Gewalttätigkeit sprechen. Ich frage mich aber, ist das nicht ein bisschen sehr einfach? Also wir lesen bei Kessinger zum Beispiel auch, dass selbst in dieser Zeit, wo die sich wirklich gegenseitig totschießen, es Überläufer gibt. Nazis werden Kommunisten, Kommunisten werden Nazis, ein paar zumindest. Man kennt sich auch ganz offensichtlich aus diesen Quartiersmilieus, aus dieser Straßenöffentlichkeit. Also Müssten da nicht doch auch so einige Arbeiter mit dabei gewesen sein bei den Neuköllner Nazis?
Ich kann da auch zu keinem abschließenden Urteil kommen. Ich denke, es war so, dass die NSDAP hier in Neukölln auch eine besonders linke, in Anführungsstrichen, Rhetorik an den Tag gelegt hat. Also besonders das Antikapitalistische wurde herausgestrichen. Natürlich immer mit einem sehr stark judenfeindlichen und rassistischen Einschlag. Aber ja, wenn man von dem linken Flügel der NSDAP sprechen will, dann war der doch in Neukölln etwas stärker als anderswo. Es gibt Otto Strasser, der so ein bisschen für diesen linken Flügel steht, der ist irgendwann sehr öffentlichkeitswirksam aus der Partei ausgetreten und es sind auffällig viele Neuköllner unter den Unterstützern von Otto Strasser gewesen. Das spricht vielleicht dafür, dass hier die NSDAP eher proletarisch und sozialrevolutionär geprägt war.
In jedem Fall können wir sagen, also weder die große Gegengewalt, die die NSDAP erfährt, noch diese Abspaltung so nationalrevolutionärer Splittergruppen, es verhindert nicht das Wachstum dieser Partei, die sich doch hier im Bezirk festsetzen kann, wohl auch in die proletarischen Milieus einbricht, wenn auch sicherlich nicht auf ganzer Breite. Damit nähern wir uns jetzt ja auch schon diesem Jahr 33. Wie sieht denn die eigentliche Machtergreifung aus in Neukölln?
Nach dem 30. Januar 1933, also nachdem den Nationalsozialisten die Macht übertragen wurde, da können die Nazis hier in Neukölln straffrei schalten und walten, wie sie möchten. Und sie beginnen auch sofort damit, politische Gegner zu verfolgen, also zu verhaften, zu verprügeln, zu foltern und zur Flucht zu bewegen.
Und es gibt ja so einige linke Prominenz hier in Neukölln.
Genau, der Name Erich Mühsam ist vielleicht einigen bekannt, ein Lyriker und anarchistischer Theoretiker, der hier in der Hufeisensiedlung gewohnt hat. Der wird also in dieser Zeit verhaftet und misshandelt und ein Jahr später stirbt er dann im KZ Oranienburg oder wird da hingerichtet. Ne?
Also es wird wirklich lebensbedrohlich und das ja sicherlich auch für die vielen Leute, die sehr prominent für diese Reformpolitik hier im Bezirk standen, für engagierte Sozialisten, oft mit einem jüdischen Hintergrund. Ich frage mich, was ist zum Beispiel aus einem geworden wie Kurt Löwenstein, Bildungsstadtrat, über den wir gesprochen haben. Ich habe hier vor mir einen Artikel aus dem Völkischen Beobachter, dem Parteiblatt der NSDAP vom 16. Februar 1933. Da wird in einer sehr antisemitischen Weise Löwenstein jüdische Herkunft stark gemacht und seine vielbeachtete Bildungsreform wird hier beschrieben als Entdeutschung mit allen Mitteln, als international-pazifistische Verdummungsmethoden. Das kann man sich vorstellen, in diesem gewalttätigen Klima, wo die Nazis die Macht übernehmen, auf solche Worte folgen dann sicherlich auch Taten, oder?
Ganz genau. Und da haben wir ja heute eine Quelle mitgebracht, wo man es sehr anschaulich hören kann, wie dreist die Nazis dann gegen diese Leute vorgegangen ist. Gerade Kurt Löwenstein doppelt verhasst als Jude und als Sozialist. Und wir hören jetzt mal in die Ausgabe des Vorwärts rein vom 27. Februar. Der Vorwärts, das war das Sozialdemokratische Parteiblatt damals. Und die berichten über diesen Mordüberfall auf Kurt Löwenstein.
Heute gegen 3.15 Uhr morgens wurde ein mörderischer Überfall auf die Wohnung des Reichstagsabgeordneten und Stadtrates Genossen Kurt Löwenstein in der Geigerstraße in Neukölln verübt. Zwei uniformierte SA-Leute drangen gewaltsam in die im vierten Stock gelegene Wohnung ein, sie feuerten 10 Schüsse in das Schlafzimmer ab und zerstörten das Arbeitszimmer. Einer der beiden Verbrecher wurde vom Überfallkommando verhaftet, die Polizei gibt den Namen des Verhafteten noch nicht bekannt. Genosse Löwenstein gibt uns die folgende Schilderung der Vorgänge. Nachts gegen 3.15 Uhr wurden wir durch andauerndes Läuten an der Tür geweckt. Wir öffneten nicht, denn wir hörten, wie sofort heftige Schläge gegen die Tür erfolgten. Wir riefen das Überfallkommando an und verbarrikadierten die Tür unseres Schlafzimmers. Trotz aller Rufe um Hilfe rührte sich niemand im Hause und auf der Straße. Passanten, die Hilferufe hörten, riefen lachend, »Das ist ein hysterisches Weib, das seit einer halben Stunde um Hilfe schreit.« Wahrscheinlich arbeiteten diese Leute im Einverständnis mit den Angreifern in der Absicht, jede Störung des Angriffs zu verhindern. Die beiden Eindringlinge, die offenbar die Lage des Schlafzimmers gekannt haben, versuchten nun ins Schlafzimmer einzudringen. Sie schossen mehrfach durch die Tür, sodass im Schlafzimmer 8 Kugeleinschläge sind. Mit wildem Gebrüll, ihr Sträuche kommt noch alle dran, schlugen sie immer wieder gegen die Schlafzimmertür. Einer der Eindringlinge ging ins Arbeitszimmer, zerschlug dort Bücherschränke, Bücherregale und Stühle. Schließlich kam gemeinsam mit meinem Schwager das Überfallkommando an. Der eine der Eindringlinge lief die 4 Treppen herunter, nachdem er seine Pistole unter den Treppenläufer im 4. Stock gesteckt hatte. Er zeigte dem Überfallkommando, wie sie durch die eingeschlagene Türfüllung gebrochen seien, kroch wieder hindurch und schloss die Tür von innen auf. Er stellte sich, als ob er den anderen habe zurückhalten wollen und sagte, »Ich kann den Kerl nicht zurückhalten, der will den Löwenstein tot machen.« Diesen Eindringling ließ das Überfallkommando laufen. Der andere wurde noch in der Wohnung festgenommen. Beide trugen SA-Uniform.
Ja, das ist ja wirklich sehr eindrucksvoll.
Ja,
auch schon mit welcher Selbstsicherheit die SA davor geht.
Also erschütternd finde ich zum einen das Verhalten der Passanten. Okay, die waren vielleicht eingeweiht, wissen wir nicht so, aber auch, dass von den Hausbewohnern überhaupt keine Reaktion kommt. Und dann, wie dreist diese SA-Männer dann auch die Polizei anlügen, das noch nachstellen und so weiter, ist also, ja, die befürchten gar nicht mehr, dass sie irgendwie verfolgt werden könnten für oder zur Rechenschaft gezogen werden könnten für das, für ihre Taten. Zum Glück kann Löwenstein fliehen. Der geht dann nach Prag und später nach Frankreich. Und so wie Kurt Löwenstein ist es also vielen anderen, ja, Linken und auch Juden in Neukölln ergangen. Die wurden also verhaftet, verfolgt, ermordet oder zur Flucht gezwungen.
Ja, und eben diese Selbsthilfe, diese proletarische aus dem Quartiermilieu, findet offensichtlich nicht statt. Sei es, weil sicherlich viele Leute einfach Angst um ihr nacktes Leben haben, sei es aber auch wegen gewissen Sympathien für die Nazis, ne? Also wir haben ja diese sehr freie von noch gerade noch freien Wahlen, die finden so 1932 bis früher 1933 statt. Wenn wir uns die Wahlergebnisse anschauen, die Nazis kommen da in Neukölln so stabil auf ein Viertel bis teilweise fast ein Drittel der Stimmen, haben sich also als große Minderheit doch etablieren können. Aber wenn wir uns jetzt mal an einem Fazit versuchen, was meinst du denn, was war denn jetzt ausschlaggebend, dass die Nazis hier in diesem linken Arbeiterbezirk Fuß gefasst haben?
Ausschlaggebend war, dass sie in dieses alte Quartiersmilieu eindringen konnten. Das hat offensichtlich nicht oder nicht mehr so eine Festigkeit und so eine Resistenz besessen, dass sie verhindern konnten, dass die Nazis dort eindringen, wie wir sehr anschaulich an diesem Lokal Richardsburg gesehen haben. Aber endgültig übernehmen konnten die Nazis, glaube ich, nicht. Das war erst möglich, nachdem also die ganze Staatsmacht in die Hände der Nazis gefallen ist und sie dort eben, ja, straffrei schalten und walten konnten.
Also ein differenziertes Bild, kann man sagen. Wir sehen, die Nazis haben nicht von sich aus die Mehrheit erlangt. Es war ein sehr gewalttätiger Prozess, mit dem sie den Kiez überrollt haben. Aber wir müssen auch sagen, es ist ihnen gelungen, sich hier in diesem linken proletarischen Milieu als eine sehr starke Minderheit festsetzen zu können. Sie haben das Klima auf der Straße sehr verändert. Sie haben sich Strukturen geschaffen und konnten darauf dann 1933 auch aufbauen. Ein gutes Beispiel, wie sie den Bezirk verändert haben, auch für diese Übernahme der Macht, wäre die Kommunalverwaltung in Neukölln. Also was passiert da eigentlich im Rathaus, nachdem die ganzen linken Reformpolitiker fliehen müssen? Damit hören wir uns dann in der zweiten Ausgabe von unserem Podcast befassen.
Genau. Hier der Cliffhanger. Und mir bleibt am Ende noch die Aufgabe, mich zu bedanken. Zum einen bei dir, Alex. Zum zweiten bei Felix Marcellier, der uns den Einspieler am Anfang, den Jingle geschrieben hat und aufgenommen hat. Und für Anna Gisewski, die uns das Quellenzitat vorgelesen hat. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, macht's gut. Thank you.